dass wir aus dem Kapitel 53 aus dem Jesaja das hören, wo der Adi vorgelesen hat. So spannend, wie die Schrift schon so früh prophezeit hat, was an Karfreitag geschehen soll. Und es ist wirklich auch etwas, was mich in der Vorbereitung dieser Predigt ganz neu berührt hat, wie die Schrift einfach so ehrlich und so wahrheitsgetreu von dem berichtet. Und wie es einfach zusammenpasst. Und darum, wir machen amix so einen Predigt-Flyer, wo man amix so ein bisschen nachgehen kann oder ein bisschen Predigt auch vertiefen kann. Das finden wir jeweils so ein bisschen im Eingang. Ein paar drucken wir aus. Oder ihr findet es auch online auf der Webseite, gerade auf der Startseite, sollten ihr das amix finden. Und das könnt ihr als PDF abladen. Zu diesem Predigt-Flyer habe ich heute dazu ein kleines Beiblatt gemacht. Ein Beiblatt, wo man mal die Passionsgeschichte einfach in den verschiedenen Evangelien nachlesen kann, wo ein bisschen die Parallelstellen angegeben sind. Und ich möchte euch eine Oster-Challenge mitgeben. Hey, nehmt euch in den nächsten 3 Tagen doch einmal eine Stunde Zeit. Hocken vielleicht zu dritt oder zu vierten zusammen, jeder mit der Bibel in der Hand, ein anderes Evangelium aufgeschlagen und lesen doch das mal miteinander. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie die 4 Evangelien berichten. Ich möchte den heutigen Predigttext vorlesen und lade euch ein, eure eigene Bibel zur Hand zu nehmen oder Bibel, die ihr unter dem Stuhl findet, für euch zu nehmen und mit mir zusammen mitzulesen. Ich lese aus dem Kapitel 23, Lukas 23, die Verse 33 bis 49. Lukas 23, 33 bis 49. Da steht: Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er, der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Anschrift angebracht. Sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrlichkeit als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. der Hauptmann, der die Aufsicht hatte, vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Ja, alle Evangelien berichten von dem Ereignis. Und es ist spannend, wie sie von dem berichten. Wir haben sehr viele Ansichten, einzelne, kurze Dialoge, wo der Bericht ausmachen. Es ist der Bericht vom König am Kreuz und alle schauen auf ihn. Ich habe die Predigt in 5 Teile gegliedert und möchte gerade einsteigen im Vers 33. Der kreuzigte König. Es heisst, als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Ja, Schädel. Bei uns fast geläufiger auch das Wort Golgatha. Ein Wort, wo wir so ein bisschen verdeutscht haben aus dem Hebräischen und Aramäisch. Es heisst eben Schädel oder Schädelstätte wird es auch übersetzt. Eine Stelle, die außerhalb von Jerusalem war. Sie ist gelegen an einem Weg, der in und aus der Stadt herausführt. Sehr wahrscheinlich war das ein stillgelegter Steinbruch, der noch so eine Felskuppe hatte. Das ist der ideale Ort für eine Kreuzigung. Kreuzigung, eine Hinrichtung. Eine Hinrichtung von Schwerverbrechern. Die Römer haben ganz gezielt den Ort ausgewählt, um die Hinrichtungen zu vollziehen, weil das soll einen abschreckenden Effekt haben. Hey, die Leute, die dort gekreuzigt werden, die sollen Eindruck hinterlassen, was es heisst, wenn man gegen die römische Besatzung sich auflehnt und gegen sie vorgeht. Darum ist der Ort an einem Ort gewesen, wo alle Menschen oder möglichst viele Menschen gesehen haben, dass diese Verbrecher hingerichtet werden. Es heisst extrem kurz in dem Bericht der Evangelien, wie Jesus hingerichtet wird. Sie kreuzigten ihn, heisst es. Mehr wird eigentlich gerne gesagt. Aber in Jesaja 53 haben wir schon Eindruck gekriegt, wie das war, wenn jemand gekreuzigt worden ist. Gekreuzigt worden sind nur eigentlich Sklaven oder eben Schwerverbrecher, die wirklich etwas Schlimmes da haben. Die Römer selber sagen eigentlich per Gesetz, dass ein römischer Bürger nicht hätte gekreuzigt werden dürfen. Weil es so ein schändlicher Tod war, wo der Würde von einem römischen Bürger nicht gerecht worden ist. Wenn jemand gekreuzigt worden ist, dann ist er an einen Querbalken genagelt worden oder drangebunden worden. Man hat Nägel durch die Handwurzel oder durch Speichen und Ellen getrieben. Man hat ihn an den Füßen links und rechts vom Stamm angenagelt und dann hat man den Stamm aufgezogen. Es ist ein sehr qualvoller Tod. Der Todeskampf, wo mehrere Stunden dauert, wo sogar sich auf Tage rausziehen kann, ist brutal. Man stirbt am Blutverlust, an einem Schockzustand von den Schmerzen. Oder wenn man ganz erschöpft ist, erstickt man, weil man sich nicht mehr heben oder abstützen kann. Rechts und links von Jesus werden ebenfalls zwei hingerichtet. Zwei Verbrecher. Und Jesus in der Mitte, man könnte schon meinen, als der Hauptanklagte. Dieser Brutalität antwortet Jesus mit einem Gebet. In Vers 34 heißt es: Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dem brutalen Geschehen begegnet Jesus mit einer radikalen Liebe. Hey, Vater, vergib ihnen das, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind blind für das, was eigentlich da wirklich geschieht. Jesus hängt am Kreuz und betet für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Für das Volk, für den Hohen Rat, der ihn angeklagt hat, aber auch für die römischen Soldaten, die ihn da hinrichten. Er lebt, was er in der Bergpredigt in Matthäus 5 noch verkündigt und lehrt. Für das Volk, für die, die ihn hierher gebracht haben, stirbt jetzt der Gotteslästerer und der Unruhestifter. Der wird jetzt hingerichtet. Das ist ihr Blick. Mit dem Gebet von Jesus erfüllt sich etwas, was wir ganz, ganz am Schluss von Jesaja 53 gehört haben. Er betet für die Verbrecher, wo ihm Böses antun. Und auch im zweiten Teil vom Vers 34 lesen wir von einer Verheißung oder Prophetie, die wahr wird. Die Soldaten werfen es los um seine Kleider. Wir finden das im Psalm 22, Vers 19, wo es heißt: Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Nach römischem Recht ganz richtig, denn die Kleider von diesen Verbrechern stehen dem Hinrichtungskommando zu. Das der gekreuzigte König. Wir lesen weiter im Vers 35. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen. Wenn er der von Gott gesandte Messias ist, ist der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Ja, das Volk und alle, wo dort stehen, schauen zu und beobachten das Geschehen. Spannende Parallelen zum Volk, wo am Fuß vom Sinai steht, wo der Mose aufgeht und der Bund mit Gott schließt. Auch so ist jetzt das Volk da und schaut nur zu. Sie verstehen nicht, da wird ein neuer Bund geschlossen. Es ist eine dramatische Szene. Spott und Hohn ergehen an den König. Er wird verachtet und ein paar wenige, wir wissen das aus dem Matthäus und Markus, ein paar wenige trauernd um den Jesus. Die Verachtung und der Spott und der Hohn, wo über Jesus ergeht, finden wir ebenfalls auch in dem Psalm 22. Da steht: Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, Gott soll ihm doch retten. Er soll ihm helfen, denn er soll ihm helfen, anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Da erfüllt sich der Spott, wo an Jesus ergeht. Der Spott hat aber eine Prise Wahrheit. Denn es heisst, er hat anderen geholfen. Und das geholfen sie können wir auch übersetzen mit gerettet. Ja, der Jesus, der hat Menschen geheilt. Der hat Menschen gerettet. Der, der hier am Kreuz hängt. Es folgt dann aber ein menschlicher Schluss. Den hilft dir doch selber. Er soll sich selber helfen. Anscheinend, wenn die Leute an einen Messias glauben, der sich selber helfen kann. Aber sie verstehen nicht, dass er vieles grösseres Werk tut, dass er ihnen hilft. In ihren Augen kann ein König, kann der Sohn Gottes, ja der Auserwählte, gerne nicht sein, wenn er sich nicht einmal selber helfen kann. Wie soll der unser Befreier und Erlöser sein? Das kann doch nicht sein. Und in Vers 38 lesen wir, dass eine Aufschrift angebracht worden ist, wo es heisst, dies ist der König der Juden. Die Tafel, wo ob Jesus montiert worden ist und den Urteilsspruch beinhaltet. Auch das ganz nach dem römischen Prozessrecht. Der Anklagte hat ein Schild um den Hals gekriegt, wenn er rauslaufen musste, wo der Urteilsspruch festgehalten ist. Und Jesus wird für das verurteilt. Gemäß Johannes 19,19 ist das in drei Sprachen festgehalten worden: Hebräisch, Griechisch und Latinisch. Das der verachtete König am Kreuz. Wenn wir zu Vers 39 weitergehen, dann lesen wir schon fast von einem kleinen Streit. Dort heisst es, einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Es ist ein Aufruf, der von dem Verbrecher nebendran an Jesus ergeht. Ja, in dem qualvollen Tod können die Leute immer noch auch reden. Weil der so langsam von sich geht, können sie noch miteinander reden. Und er spottet auch ihn. Wenn du der Messias bist, dann mach doch jetzt etwas. Nach dem Hohn vom Volk, von den Oberen und von den Soldaten verhöhnt also auch der Schwerverbrecher Jesus. Wir wissen nicht so genau, wer die Verbrecher am Kreuz waren, die zwei. Man kann es erahnen, dass sie auch zu dem Barabbas gehört haben, der ausgelöst worden ist gegen Jesus. Wenn sie auch dazugehört haben, wenn sie zu dem Barabbas gehört haben, dann waren es Zeloten. Zeloten, das heisst eigentlich, das waren Eiferer. Die wollten die römische Besatzung beseitigen. Mit ganzer Gewalt und sind gewalttätig vorausgegangen oder vorgegangen. In Markus 15,7 lesen wir, dass sie an einem Mordanschlag beteiligt waren. Und für ihn geht es erst recht nicht auf, dass der Messias, der nicht eingreift, der nicht Schwert ergreift und kämpft gegen die Besatzung, auch wirklich der verheißene Messias könnte sein. Es gibt aber eine spannende Kehrtwende. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Der zweite Verbrecher, der scheint den Durchblick zu haben. Er weist den anderen zurecht. Hey, in dieser Situation, kurz vor dem Tod, hast du keine anderen Gedanken, als Gott zu spotten. Hey, aber der hier am Kreuz hängt, der hat nichts Unrechts da. Du und ich, wir sind zu Recht angeklagt worden, aber der nicht. Der ist unschuldig. Und diese Aussage, es ist die dritte Aussage über die Unschuld von Jesus. Nach dem römischen Pilatus, nach dem halbjüdischen Herodes und jetzt nach dem jüdischen Schwerverbrecher heisst es dreimal, der ist unschuldig, der dort am Kreuz hängt. So ganz nach dem alttestamentlichen Schema auf zwei oder drei Züge hin soll jemand bestraft werden. Oder etwas rechtskräftig werden. Der Verbrecher wagt es, eine kleine Bitte an Jesus zu richten. Er sagt: Jesus, gedenke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Er hat erkannt, hey, der Jesus, der ist mehr als nur ein falscher Messias. Viel, viel mehr. Das ist ein König. Und Jesus sagt ihm zu dieser demütigen Bitte: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist nicht, ich denke mal darüber nach, ja, vielleicht denke ich dann mal an dich. Nein. Jesus sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist ein Gegensatz zu dieser demütigen Bitte, gibt Jesus ganz ein klares Statement. An dieser Stelle wird ganz spannend der Glaube von dem, der dort am Kreuz hängt, von dem verurteilten Verbrecher sichtbar. Und auch ganz klar wird die Gnade von Jesus sichtbar. Der Schwerverbrecher hat nichts mehr zu bieten. Der ist verurteilt. Der kann kein Werk vorweisen. Ja, ich habe doch das gut gemacht. Jetzt lass mich doch in dein Reich kommen. Nein, es ist Gnade von Jesus, die ihn trifft, die ihm zugutekommt. Denn es hat müssen so kommen, wie es gekommen ist, dass der Jesus am Kreuz stirbt. Und so heisst es im Johannes 3: Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Hey, und das zählt auch für uns heute noch. Der neue Bund, der am Kreuz geschlossen wird, da heisst es, Jeder, der an ihn glaubt, der ihm vertraut, ihm nachfolgt, der wird das Leben gewinnen. Weil Jesus für ihn gezahlt hat. Wenn wir weiterlesen im Vers 44 und langsam zum Schluss kommen von dieser dramatischen Szene, heisst es, inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Es ist eine Finsternis eingebrochen. Finsternis, ein Zeichen auf dem Gericht. Jesus Christus trägt die Schuld anstelle von uns. Wie wir es im Jesaja 53 gehört haben und auch im 1. Johannes 2,2 können lesen. Der alte Bund wird das Ende gehen. Die Tieropfer werden es Ende haben. Weil er ist der geopferte König. Er ist der, der ein für alle Mal das Opfer gegeben hat, damit das weiterhin nicht mehr nötig ist. Es ist vollbracht. Jesus ist gestorben am Kreuz. Aber nach seinem Tod hat der römische Hauptmann ganz eine spannende Aussage für uns bereit. Der dort alles verantwortet hat, der sagt, der Mann, der war wirklich ein Gerechter. Das war Gottes Sohn. Und er hat Gott geehrt. Ein weiterer Zeuge, der vierte Zeuge, den wir lesen dürfen. Ein römischer Offizier, der bezeugt, wir haben einen Unschuldigen getötet. Der, der da gestorben ist, der ist zu Unrecht gestorben. Er braucht die Formulierung, er war. Dieser Mensch war, oder dieser Mann war. Ja, er geht davon aus, der Tote, der bleibt tot. Die Menschen, die in Scharen dem Schauspiel zugeschaut haben, der Kreuzigung beigeströmt sind und das ganze Geschehen miterlebt haben, haben sich an die Brust geschlagen. Sind betroffen zurück in die Stadt umgekehrt. Das an die Brust schlagen, als Zeichen von Reue und von Trauer. Die ganze Szene muss gemischte Gefühle mit sich gebracht haben. Sie kehren um und führen ihr Passafest weiter. Oder es fängt dann an. Jetzt zum Schluss vom Bericht von Lukas hören wir auch noch von Bekannten. Bekannte, die mit Jesus unterwegs sind und erwähnt speziell eine Gruppe von Frauen, die seit Galiläa mit Jesus unterwegs sind. Sie sind erfüllt von tiefer Trauer. Das, die Szene, die dramatische Szene vor Kreuzigung von Jesus. Der Lukas macht uns klar, dass es ihm nicht darum geht, Details von der Kreuzigung zu schildern, aber er macht uns klar, was das bedeutet hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Der gekreuzigte König, hingerichtet wie ein Schwerverbrecher. Der verachtete König, verspottet von allen Zuschauern. Ja, der umstrittene König, Was soll er eigentlich? Was macht er mal eigentlich? Er kann sich nicht einmal selber helfen. Der geopferte König, der sich hingegeben hat, als ein einmaliger Opfer. Und der König, der bezeugt worden ist, wo der Hauptmann erkannt hat, das ist Gottes Sohn, der da am Kreuz gestorben ist. Ich nehme an, ihr seid ein bisschen erschlagen von diesen vielen Bibelstellen und von all dem, was da jetzt zusammengekommen ist. Es ist mir bewusst, dass es viel war. Aber an dieser Stelle kommt so viel von der Bibel zusammen. So viel Verflechtungen. Es ist ein wichtiges Ereignis, das da in der Bibel berichtet wird. Es zeigt uns, dass die Kreuzigung und der Tod von Jesus Christus wirklich ein zentrales Ereignis ist. Und es ist ja so geschehen, wie es im Alten Testament vorausgesagt worden ist und wie es Gottes Wille ist. Und heute, an Karfreitag, erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus an dem schändlichen Tod am Kreuz gelitten hat für all unsere Schuld. Er hat den Fluch vor Sünde getragen. Sein Tod ist das einmalige Opfer, das nötig war, damit wir in Gemeinschaft, in Versöhnung mit Gott leben dürfen. Und das heisst, dass jeder, der an ihn glaubt, ihm vertraut, ihn als sein Herr anerkennt, Teil davon hat. Das schreckliche Schauspiel mit dem, was wir jetzt gehört haben, haben auch wir eigentlich wir haben etwas gemeinsam mit dem. So wie die ganzen Zuschauer schauen auch wir heute auf das Kreuz, wo Jesus dranhängt und unsere Schuld trägt. Und wir haben gemeinsam mit all den Zuschauern dort vor Ort, dass auch wir die Gnade nötig haben. Die Gnade, die er dem Verbrecher zugesprochen hat, die Gnade von Jesus, die haben auch wir nötig. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du von Anfang an einen guten Plan gehabt hast für uns Menschen. Es ist nicht einfach Zufall, dass das passiert ist an Karfreitag und du einfach so deinen Sohn geschickt hast. Nein, du hast einen Plan gehabt, wie du möchtest die Menschen retten, ihnen begegnen. Wir danken dir, dass du in deiner Gnade das für richtig gehalten hast, dass dein Sohn am Kreuz stirbt und unsere Schuld trägt. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist auch immer mehr und mehr zu verstehen gibst, was das heisst. Und auch jetzt, wo wir Abendmahl feiern dürfen, dass du unsere Herzen berührst und uns zu verstehen gibst, was für eine wunderbare Liebe ist da am Kreuz begegnet. Amen.